Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Patrick, weißt du eigentlich, wer der dienstälteste Uni-Präsident Deutschlands war und wie lange er im Amt blieb?
Also du hast jetzt bewusst nicht gegendert, es muss ein Mann sein und warte, das war bestimmt, ich würde sagen, Wolfgang Herrmann aus München und 20 Jahre dürften es mindestens gewesen sein.
Nicht schlecht, richtig, Wolfgang Herrmann und es waren 24 Jahre.
Ja, für so jemanden braucht man dann gern das Wort Urgestein.
Nur klingt Urgestein so, als wäre langlebig gleich ruhig und ruhig war Wolfgang Herrmann nie. Er gilt heute als Prototyp, als ein Prototyp des machtbewussten Unipräsidenten, der selbst seine Freunde manchmal zur Weißglut treiben konnte, der aber auch viel erreicht hat.
Sagen zumindest seine Freunde. Und ich frage mich manchmal, ist das eigentlich eine aussterbende Gattung, Unipräsidenten vom Typ Patriarch?
Gut, dass wir heute einen Gast haben, der auch manchmal als Unipräsident vom Typ Patriarch genannt worden ist, bezeichnet worden ist. Denn wenn über Unipräsidenten wie Wolfgang Herrmann geredet wurde, war sein Name meist der zweite, der fiel.
Dieter Lenzen, hallo, guten Tag, Herr Lenzen. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Lenzen, Sie sind Erziehungswissenschaftler. Sie waren mit 28 der jüngste Hochschullehrer Deutschlands. Sie waren 4 Jahre Vizepräsident und 7 Jahre Präsident der Freien Universität Berlin. Seit 2010 sind Sie Präsident der Universität Hamburg, allerdings nur noch bis Ende Februar. Das heißt, die 24 Jahre von den Herrmann werden Sie nicht mehr ganz knacken.
Aber 19 Jahre sind ja auch schon was. Und was mich interessiert als erster Einstieg vielleicht mal, Sie hatten eine legendäre Talkshow, Wahnsinn trifft Methode. Das haben Sie etabliert, da waren Sie, glaube ich, auch der Spiritus Rector, derjenige, der es erfunden hat. Ist das eigentlich Ihr Lebensmotto, Wahnsinn trifft Methode?
Das ist eine interessante Frage. Ja, wenn man die Welt beobachtet, dann könnte man das so beschreiben. Es ist übrigens das Präteritum unangemessen. Wir werden das weitermachen, sobald Corona uns das erlaubt, sogar mit einem neuen, erweiterten Format.
Was sagt dieses Format oder was sagt der Titel aus? Wahnsinn trifft Methode,
warum haben Sie den gewählt? Die Idee war dabei zu sagen, wir müssen es schaffen, Wissenschaft mit Alltag so zu konfrontieren, dass es sich auch in Personen spiegelt. Mit anderen Worten, zwei Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und zwei Menschen aus dem wirklichen Leben. Das können Schauspieler sein, Sänger sein, es können aber auch eine Verkäuferin sein, wie auch immer, treffen einander in einer Talkrunde, die ich zusammen mit Julia Senn gemacht habe, die jetzt die Tagesschau moderiert. Und diese 6 Personen arbeiten unter einem Rahmenthema. Die haben wir Triaden genannt, zum Beispiel Wein, Weib und Gesang. Und dann hatten wir beispielsweise einen Weinhändler oder umgekehrt dann auf der anderen Seite einen Lebensmittelchemiker, der uns erklären konnte, was in Wein drin ist, worauf man achten muss, warum es gut oder schlecht ist und so weiter. Und das ist dann manchmal durchsetzt mit kleinen Vorstellungen. Wir hatten zum Beispiel die Schwergewichtsmeisterin, die Weltmeisterin da, die dann dem Publikum gezeigt hat, wie man jemanden outknockt.
Und ist es so, dass dann die Wissenschaft immer für die Methode zuständig ist und die anderen Gäste für den Wahnsinn oder ist manchmal auch die Wissenschaft für den Wahnsinn zuständig?
Also so war es zunächst mal ursprünglich gedacht, dass der Alltagswahnsinn mit der Wissenschaft, mit der Methode zusammengebracht wird. Aber das mischt sich natürlich. Sie haben auch gelegentlich Wissenschaftler, die unter die Kategorie Wahnsinn fallen oder auch methodische Menschen aus dem Alltag. Das sollte sich auch bewusst vermischen.
Sie haben jetzt eine gewisse Präferenz ja ausgedrückt, nämlich dass Sie das Methodische schätzen, das methodische Herangehen auch an Probleme. Ist das einer der Hauptgründe geworden, warum Sie sich für die wissenschaftliche Karriere entschieden haben, Hochschullehrer geworden sind?
Also das ist sicher ein Element, aber das war nicht das ursprünglich Tragende, sondern der Gedanke, sehr viel Freiheit zu haben. Und ich bin wirklich jemand, der ein sehr großes Freiheitsbedürfnis hat im Tun und Sagen. Sehr viel Freiheit zu haben in der Bestimmung dessen, mit was man sich beschäftigt, wie man sich damit beschäftigt, methodisch, wann man das tut, mit wem man das zusammentut. Also eine Welt, wie ich sie als Studierender noch beobachten konnte bei den damals Ordinarien, also bei den Wissenschaftlern, die Professoren und Professorinnen waren, eine Welt, die in dieser Form nicht mehr existiert.
Und wenn ich es richtig sehe, Sie haben ja lange gebraucht, sage ich mal, bis Sie Unipräsident geworden sind. Andere sind jünger geworden, Sie sind lange Hochschullehrer gewesen und dann irgendwann in die Leitung einer Hochschule gegangen. War das etwas, was sich zufällig ergeben hat oder aus dem, was Sie gerade berichtet haben, wie Wissenschaft war, als Sie jung waren, dass Sie gerne als Hochschulpräsident beitragen wollten, dass ja ähnliche Bedingungen vielleicht auch künftig herrschen? Was war der Grund?
Im Grunde war es ein Zufall. Es gab an der Freien Universität politische Hochschullehrergruppen, die sich ein bisschen an Parteien orientierten, aber nicht nur, die aber vor allen Dingen die Interessen der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen wahrnahmen. Die Situation war zufällig so, dass mir gerade ein Kanzler eine Mitarbeiterstelle, also Assistentenstelle, weggenommen hatte. Und ich ging gerade in die Kantine, traf einen Kollegen, erzählte ihm das. Der sagte, ja, dann müssen Sie zu uns kommen. Wir kämpfen dagegen. Und dann habe ich gesagt, wer seid ihr denn? Ja, wir sind die Unabhängigen mit. Und sage ich, okay, ich gehöre zu euch, wir machen das. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre lange über eine Mitgliedschaft im Akademischen Senat, im Kuratorium und so weiter irgendwann herausgemändelt.
Das gefühlte Erleben von Ungerechtigkeit hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben, ich muss Politik machen, um die Welt gerechter zu machen.
Das geht ein bisschen zu weit, sondern ich wollte schlicht meine Assistentenstelle wieder haben. Daraus ist dann ein lebenslanges Unternehmen geworden.
Man denkt ja oft, dass gerade diejenigen, die in der akademischen Selbstverwaltung tätig sind, ein hohes Maß an Altruismus haben müssen, denn die Tätigkeit ist ja nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Wie ist das bei Ihnen?
Ich würde nicht sagen Altruismus, sondern Leidensfähigkeit. Oder es nicht als Leiden wahrnehmen, wenn man es schafft, ein bisschen zu gestalten und zurechtzurücken vielleicht. Und das war mir immer wichtig, daran zu erinnern, dass bestimmte Dinge einfach nicht normal sind, so wie sie laufen. Sei es Bürokratie, sei es etwas, was man als Wettbewerb bezeichnen mag, aber was tatsächlich der Kampf von jedem gegen jeden ist. Also insbesondere innerhalb eines Kollegiums, das sozusagen zumindest daran zu erinnern, dass die Idee die kontinentale Idee der Universität einmal ganz anders gedacht war, nämlich als Kollegialität auf der Suche nach Wahrheit und in der Verwaltung ihrer.
Das ist eine sehr philosophische Aussage gewesen. Wenn wir es ein bisschen konkreter machen, was macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Unipräsidenten aus?
Auch da wieder, ich neige ja dann lieber dazu, das kurz historisch zu erklären. Ursprünglich hießen die ja Rektoren und waren was ganz anderes. Die kamen ein Jahr in dieses Amt und hatten die Aufgabe, die Universität zu repräsentieren mit allen möglichen Ritualen. Aber nicht sie zu steuern. Die Steuerung übernahm die Politik. Dafür gab es einen Kurator, später Kanzler in der Universität. Heute ist es natürlich nicht mehr so, sondern die Wissenschaft steuert sich selbst. Mit anderen Worten, Präsidenten oder Präsidentinnen haben eigentlich die Aufgabe, eine Universität nach den Bedürfnissen und Regeln von Wissenschaft zu steuern. Das ist ein ewiger Kampf dann gegen die, die den finden, das sei der falsche Weg. Man dürfe der Wissenschaft nicht zu viel Platz lassen.
Sie haben gesagt, ein ewiger Kampf. Muss man als Unipräsident unbeliebt sein, vor allem unbeliebt bei Studierenden, wenn man seinen Job gut macht?
Ich glaube, das ist die falsche Frage. Es geht gar nicht um beliebt oder unbeliebt, sondern Sie fragen ja, wenn Sie einen Leiter eines Einwohnermeldeamts kennen, fragen Sie ihn ja auch nicht, ob er bei denen, die einen Pass bestellen wollen, beliebt sein möchte. Das ist einfach die falsche Frage. Sondern
was wäre die richtige Frage?
Die richtige Frage ist, macht der oder die Leiterin des Amtes, und eine Universität ist rechtstechnisch ein Amt, macht diese Person diesen Job so, dass der staatliche Auftrag, das ist ja eine Auftragsarbeit, die man tut, dass der staatliche Auftrag erfüllt wird und nicht irgendwelche anderen Wünsche. Dafür werden Präsidenten ausgewählt und bezahlt. Sie werden zwar gewählt durch die Universität, aber die politische Seite, der Staat, muss das bestätigen. Er könnte es auch nicht tun.
Aber wer entscheidet dann, ob der Job gut gemacht ist oder nicht? Und wie entscheidet sich das?
Ja, das ist vielleicht etwas, was nicht genügend ausgeformt ist. Jemand wird Präsident, Präsidentin für eine bestimmte Zahl von Jahren. In ganz seltenen Fällen fliegt man vorher raus, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Und dann ist die Person weg. So. Und die Frage, ob das gelungen ist oder nicht, kommt vielleicht in Podcasts vor, aber nicht bei einer juristischen oder gar gehaltsbezogenen oder wie auch immer Auseinandersetzung mit dem Staat. Das ist dann vorbei und den Rest stiftet die Geschichte.
Die Erwartungshaltung, die an Hochschulen von vielen verschiedenen formuliert sind, sind ja sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich die Erwartung auch von der Politik, das haben Sie formuliert. Und oft ist das so, dass die Politik auch gerne stärker vielleicht auch eingreifen würde. Wie haben Sie das in Hamburg erlebt? Ist es da im Zusammenwirken auch mit der zuständigen Senatsverwaltung alles gut gelaufen?
Ich habe ja hier drei Senatorinnen als Chefinnen gehabt. Das war ganz am Beginn noch die Regierungszeit von Olof von Beust. Zu dem Zeitpunkt bin ich hier hingekommen. Die damalige Senatorin Frau Gundlach war, es gab eine wirklich gute Auseinandersetzungsform mit ihr und ein kooperatives Miteinander. Nun ist das nicht sehr lange gewesen, dann wurde die Regierung abgelöst, dann gab es eine Senatorin, die früher einmal AStA-Vorsitzende gewesen war, das ist ein anderer Zugang, und dann die jetzige Senatorin Frau Fegebank, mit der es wirklich ein gutes Auskommen ist und eine konstruktive gegenseitige Achtung, die offen ist, dafür Vorschläge entgegenzunehmen und, wenn es irgendwie möglich ist, auch zu realisieren und nicht mit einem absoluten Steuerungswillen auf die Universität zuzusteuern, um sie zu steuern, sondern die das Vertrauen darin hat, dass die Universität, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon ungefähr wissen, was sie wollen. Das ist für sie nicht immer leicht in der Auseinandersetzung mit den anderen Ressorts im Senat, denn zum Beispiel ein Finanzsenator findet, dass die Aufgabe der Senatorin sei, die Uni zu steuern. Das kommt gelegentlich vor. Es gab einen Senator Dräger hier, der das damalige Gesetz geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Da gab es auch die Vorstellung, dass der Staat im Grunde so etwas wie ein Überpräsident ist, der das alles steuern muss.
Dräger ist ja dann interessanterweise auch zum CAE gewechselt, zum Zentrum für Hochschulentwicklung, und ist ja jetzt auch gerade wieder davor, sich zu verändern. Nichtsdestotrotz, Sie sind natürlich mit Frau Fegebank sowas wie ein Duo Infernale, Sie waren unheimlich erfolgreich. Also deswegen fällt es natürlich wahrscheinlich auch leicht, jetzt Ihre Politik zu loben, denn Sie haben ja auch geschafft, dass die Universität Hamburg Exzellenzuniversität geworden ist, was, glaube ich, viele nicht erwartet hätten.
Ja, das war so. Die Universität ist systematisch schlecht geredet und schlecht geschrieben worden. Und wenn ich systematisch sage, dann meine ich das auch so. Es passte vielen in den Kram, sie schlecht zu reden, weil sie politisch unbequem war. Und für viele war das vielleicht ungewohnt, dass so viel Veränderung und so viel Kritik von einer Einrichtung der Stadt ausgeht, die mal eine Universität ist. Und insofern war das im Grunde das Hauptproblem, diese unglaublich negativen Vorurteile zu überwinden. Wir wissen alle, Vorurteile zu überwinden ist schwer, sie auszuwechseln. Dafür braucht man viele, viele Jahre und gegenteilige Beweise. Das gilt sowohl gegenüber der Öffentlichkeit, also den Bürgerinnen und Bürgern, als auch den Medien. Aber steht der Tropfen und so weiter.
Klingt ja fast so, als ob es nur eine Aufgabe von PR gewesen wäre, bis Hamburg den Exzellenztitel bekommen hat. Ich erinnere mich tatsächlich, da waren Sie noch in Berlin, als ich mal zu Ihnen ins Büro kam und Sie Rankings geblättert haben. Und Sie haben Ihre eigenen Rankings aufgestellt, um zu sehen, wo Hamburg eigentlich wie liegt, weil Sie gesagt haben, wir sind eigentlich schon überall, oder damals bezogen auf Hamburg, Hamburg ist eigentlich überall schon ganz gut, das wird nun nicht gesehen. Sie sind das sehr systematisch angegangen mit Erfolg. Was hat denn diesen Erfolg tatsächlich gebracht in Hamburg?
Also ich glaube in der Tat, dass man nicht ein einzelnes Element herausnehmen kann, sondern dass die große Breite wichtig ist, das Gewinnen von Vertrauen. Ich habe sehr früh eine ganze Reihe von Formaten der Zusammenarbeit mit der Stadt entwickelt. Ich will das an einem Beispiel, weil es auf den ersten Blick etwas abstrus klingt, erläutern. Ich habe ein Ladies Dinner veranstaltet, wo wir reihum bei wichtigen Entscheiderinnen der Stadt getagt haben zu Hause und ich immer einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin mitgenommen habe, um so eine Art Dinner-Speech zu haben. Was machen die gerade? Woran forschen sie? Frauen deswegen, weil mir sehr schnell klar war, dass dieses hier zu einem erheblichen Teil damals noch stärker eine Männerstadt ist, eine Entscheiderstadt, aber keine Entscheiderinnenstadt, obwohl viele wichtige Personen weiblichen Geschlechts in solchen Funktionen waren. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht der Changemaker, ein Beispiel für das, was ich versucht habe, um mit der Stadt sich unterzuhaken. Oder natürlich auch damals, als es um die Finanzierung ging, ganz am Anfang der Zeit hier, durchaus auch auf die Straße zu gehen mit den Studierenden und sich auf den Asphalt zu setzen und zu sagen, nee, so geht das nicht, so wird das nicht. Denn es hat natürlich auch was mit Finanzierung zu tun. Eine Universität ist unermesslich teuer. Und wenn man sie schlecht reden kann, braucht man nicht so viel Geld dafür auszugeben.
Es hat viele damals gewundert, wie sich dann ein Dieter Lenzen auf den Asphalt setzte. Als nächstes hätten sie sich noch an die Heizung irgendwo gekettet, haben manche gedacht. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Und manche haben auch gesagt, wir erkennen den gar nicht wieder aus der Zeit an der Freien Universität, wo, ich sag mal, doch eine relativ große Distanz zu vielen Studierenden bestand. Ist es fair zu sagen, dass Sie sich in Hamburg gegenüber Berlin nochmal neu erfunden haben?
Man muss jeweils dort, wo man ist, die richtigen Wege finden. Und für Hamburg war dieses im Sinne des Gewinns von Vertrauen ein richtiger Weg. In Berlin haben wir eine ganz andere Situation gehabt. Heute hat sich das natürlich wieder geändert. Eine Situation, die jetzt auch nicht von Freundlichkeit seitens der Politik gekennzeichnet war, aber eben auch von starken internen Auseinandersetzungen innerhalb der Universität, sodass, wenn Sie das in solchen Metaphern hören wollen, glaube ich schon, sagen wir mal, eine strenge, ich will nicht sagen Vaterfigur, aber eine strenge Figur erforderlich war, um erstmal diese Heterogenität zu überwinden und zu sagen, wir müssen an einer Strippe ziehen. Deswegen hatte ich damals mit vielen Kollegen zusammen die Vereinte Mitte gegründet, das war eine Hochschullehrergruppe, zu sagen, wir müssen in der Mitte uns zusammentun und hört doch mal auf, euch an den Parteien zu orientieren. Das ist doch Wahnsinn, das hat doch nichts miteinander zu tun. Und auf diese Weise dann tatsächlich auch stärker zu werden gegenüber der Politik.
Jetzt haben Sie in Berlin schon erwähnt, Herr Lenzen. Das freut uns natürlich ungemein, weil in Berlin, wenn man da die drei Hochschulen oder die drei Universitäten besser gesagt betrachtet, hat man das Gefühl, die waren ja mal ganz prima aufgestellt, sind aber dabei, sich gerade systematisch selber zu zerlegen. Was passiert da gerade in Berlin?
Ich weiß nicht, ob die sich selber zerlegen oder ob das nicht doch ein Struktureffekt einer Politik jetzt über mehrere Jahre ist, die das nicht geschafft hat, vielleicht auch nicht gewollt hat, so wie das hier in Hamburg der Fall ist, tatsächlich Wissenschaft in den Vordergrund des politischen Bemühens zu bringen. Wenn Sie sich anschauen, wie das Wissenschaftsressort untergebracht worden ist beim regierenden Bürgermeister, der das gewissermaßen nebenbei machen sollte, also mit anderen Worten, das über einen Staatssekretär machen musste, dann ist das nicht gerade. Und ich weiß natürlich, das liegt an der Verfassung in Berlin, weil man nicht beliebig viele Ressorts machen kann. Dann ist das aber nicht der Mittelpunkt einer Stadt, die eigentlich eine Wissenschaftsstadt ist. In der Politik hat sich das nicht gespiegelt. Hinzu tritt in jüngster Zeit ein völlig verfehltes Hochschulgesetz. Ich erinnere daran, dass in Berlin im Ende der 90er Jahre die damalige CDU-Regierung zu den Hochschulen kam und gesagt hat, wir können euch kein Geld mehr geben, wir sind pleite, aber wir geben euch etwas. Ihr dürft 60 Paragraphen des Hochschulgesetzes selber schreiben, jede Hochschule für sich, was für sie vielleicht das Richtige ist, insbesondere die Governance betreffend. Das haben die Freie Universität und die Humboldt-Universität auch gemacht, die TU damals noch nicht. Und dann die Leitungsstrukturen der Universität umgestaltet, sodass die FU dann tatsächlich eine Präsidialverfassung hatte, was sie ja vorher nicht hatte. Das war dringend nötig, denn ich hätte diesen Job, wenn ich das so sagen darf, auch nicht gemacht, wenn nicht die Möglichkeit von Durchgriffen da gewesen wäre.
Haben wir erlebt, dass Ihre Kollegin Frau Kunst ist inzwischen zurückgetreten, hat Verfassungsbeschwerde eingelegt als ehemalige Präsidentin der Humboldt-Universität. Jetzt waren Sie ja an der FU tätig und haben die FU ja auch eigentlich zu Erfolg geführt. Schmerzt das so ein bisschen, wenn man jetzt sieht, dass viele Erfolge ja von Ihrer Einschätzung politisch jetzt wieder zurückgefahren werden?
Also ich will mal so sagen, man könnte ja als Wettbewerber, und Hamburg ist ja ein Wettbewerber, sagen, ja, ist doch wunderbar, schauen wir mal zu. Drei Mitwettbewerber sind tot, also sind die Chancen für die nächste Exzellenzrunde umso besser. Das tue ich aber nicht.
Sind die schon tot?
Ich sage mal, man könnte das sagen. Ich sehe im Moment jetzt noch keine Klarheit, wie sich das entwickeln soll. Die entscheidende Frage ist ja, behält man diese Alliance bei oder trennt man sich doch wieder? Ich muss sagen, ich habe damals gestaunt, als die eingerichtet wurde. Habe das natürlich nicht kommentiert, das gehört sich auch nicht. Aber es bleibt erstaunlich. Es ist ja die einzige Alliance geblieben in Deutschland. Ja, das ist zusammen ein unglaublich starkes Etwas, aber auch mit dem Risiko verbunden, dass die Reibungsflächen zu groß sind und mit dem Risiko, dass die Politik sagt, so, jetzt betrachten wir das mal insgesamt, jetzt könnten wir eigentlich mal ein paar Millionen rausnehmen. Das geht ja auch als Einheit und dann wird es günstiger. Dieser Hintergedanke hat immer existiert. Vielleicht war das vielen nicht mehr so klar. Ich erinnere mich noch aus den Nachwendetagen, wo dann ja die Idee aufkam und das von dem damaligen Rektor der Humboldt gesagt wurde, ja fast wörtlich, also wir bedanken uns bei der Freien Universität, dass sie die Freiheit verteidigt haben, das brauchen wir jetzt nicht mehr und sie haben ihre Mission erfüllt. Dabei gab es die umgekehrte Version, dass wir gesagt haben, eigentlich hatten wir erwartet, dass die Humboldt-Universität Besenrein übergeben wird. Nichts davon ist eingetreten, beides nicht. Und insofern macht es natürlich ein bisschen traurig. Und ich kann nur hoffen, dass die Politik sich besinnt und diese Spielräume, die die Politik hatte, die Hochschulen hatten in Berlin, wiederhergestellt werden. Denn das, was da im Augenblick passiert, kann nicht gut gehen. Wir haben es ja beobachten können in Nordrhein-Westfalen, in der vorletzten Regierung, mit diesem ebenfalls völlig verrückten Hochschulgesetz, was nun wieder zurückgenommen worden ist. Das zeigt, dass es ein riesiges Risiko ist, wenn man kurzfristig Gesetze ändert und das entlang bestimmter theoretischer Vorstellungen. Es soll ja so werden oder so. Ein völliges Missverständnis der Funktion von Politik, die eben nicht, das gilt übrigens nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für Verteidigung, alles Mögliche, davon ausgehen kann, dass wenn sie auf einen bestimmten Knopf drückt, dann das passiert, was man damit intendiert. Es passiert immer etwas anderes auch. Und das muss man im Kopf haben.
So ein bisschen ist da auch Vergangenheitsbewältigung drin. Ich erinnere mich an die Debatte um die Superuniversität in Berlin 2008, dürfte das gewesen sein ungefähr, mit einem Senator, der, das kann man glaube ich sagen, nicht unbedingt zu ihren besten Freunden zählte, Jürgen Zöllner. Das war so ein bisschen so ein, also sie wurden immer gerne als Kontrahenten wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob sie sich selber so gesehen haben, aber für mich scheint sich jetzt in ihrer Kritik an dem Univerbund so ein bisschen der Kreis zu schließen. So nach dem Motto, habe ich euch doch schon damals gesagt.
Ja, diese Ideen gab es schon immer. Das ist nicht neu, was da jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Ich will das mal so benennen. Jürgen Zöllner hatte einen starken Gestaltungsdrang. Deswegen ist er auch geholt worden. Wir haben aber trotzdem gut Rotwein miteinander getrunken. Und ab und zu treffen wir uns auch noch bei anderen Veranstaltungen. Also persönlich hat das jetzt keine Dimension, jedenfalls bei mir nicht, im negativen Sinne, wie es überhaupt wichtig ist, was viele vergessen, die Person und die Sache zu unterscheiden.
Aber ein bisschen sind Sie schon wegen Jürgen Zöllner nach Hamburg gegangen, oder?
Nein, das hat nichts damit zu tun, wirklich nicht.
Ich frage auch deshalb, weil das Thema Hochschulautonomie, das haben Sie jetzt ja mehrfach schon angesprochen, dass diese Hochschulautonomie immer mal wieder beschnitten wird und beschnitten worden ist, kann man sagen, dass das Thema schon wieder ein bisschen von gestern ist für die Wissenschaftspolitik. Gestern war Hochschulautonomie angesagt und heute ist wieder mehr Steuerung angesagt. Kann man das so sagen?
Es ist ein bisschen davon abhängig, über welches Bundesland man redet. Über den Bund würde ich das jetzt nicht so sagen, weil er natürlich der Bund eher über Förderungen steuert, aber nicht über Gesetze. Und das ist ja auch gut so. Es gibt abenteuerlustige und übermütige Politiker und Politikerinnen, von denen man vorher nicht viel gehört hatte, die dann plötzlich sichtbar werden wollen durch Umgestaltung von Gesetzen oder durchgreifenden Maßnahmen, verkennend, dass die Leistungsfähigkeit der deutschen Universitäten seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts schlicht eine Funktion ihrer Autonomie und auch der Freiheit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewesen ist. Wenn man das einschränkt, dann riskiert man die Qualität von Wissenschaft. Dabei mag es durchaus so sein, dass auch Verrücktheiten aus einer Hochschule hervorkommen. Das muss man tolerieren, das ist so. Aber nur wer frei ist, ist ein geeigneter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Denn das ist ja auch das Motiv für viele, genau wie es das für mich auch war,
aber jetzt,
so etwas zu machen.
Jetzt wird es aber interessant. Nur wer frei ist, jetzt ist es so, dass Autonomie, Hochschulautonomie von, ich sag mal, starken Unipräsidenten gerne als ihre Autonomie verstanden wird. Dass aber innerhalb einer Universität viele Akteure dann das Gefühl haben, der Präsident, heißt er Lenzen oder anders, wolle sie in ihrer Freiheit einschränken. Ist Hochschulautonomie immer die Autonomie von einem selbst als Unipräsident?
Man muss unterscheiden zwischen Autonomie und Freiheit. Das hat nichts miteinander zu tun. Autonomie ist eine Regelungsform, für Institutionen, die autonom sein können. Die Armee zum Beispiel kann nicht autonom sein, eine Hochschule schon. Die Freiheit ist ein Abwehrrecht des Individuums gegen den Staat. Das ist was ganz anderes. So ist das juristisch gebaut. Mit anderen Worten, wenn der Staat von mir, Dieter Lenzen, als Wissenschaftler verlangen würde, ich sollte etwas Bestimmtes erforschen, gefällt mir aber nicht, weil es, weiß ich nicht, militärisch ist oder weil ich es für Unfug halte, dann kann ich sagen, nein, das mache ich nicht. Er kann auch von mir nicht verlangen, dass ich etwas Bestimmtes sage den Studierenden. Aber es hat nichts zu tun mit internen Freiheiten. Ich habe das erlebt, wir haben gerade so einen Prozess in Leipzig beobachten können, wo ein Wissenschaftler gegen die Hochschulleitung vorging und sagte, er möchte bestimmen, in welchem Hörsaal er unterrichtet. Dem wurde dann vom Gericht erläutert, dass das nichts mit Wissenschaftsfreiheit zu tun hat. Das heißt, es wird häufig verkannt, dass es ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat und nicht gegenüber der Hochschulleitung ist. Deswegen haben wir, weil diese Dinge so unklar sind, deswegen haben wir zusammen mit dem Akademischen Senat ja eine Kommission eingerichtet. Nächste Woche werden wir die Ergebnisse vorstellen, einem Kodex zur Wissenschaftsfreiheit, der zwischen dem falschen Beanspruchung von Freiheiten, die verfassungsmäßig gar nicht so gemeint sind, und dem Vernichten von Freiheiten, die aber sehr wohl verfassungsmäßig gemeint sind, einen Weg finden wird oder soll auf jeden Fall, der dann vielleicht nochmal zum Nachdenken führt.
Jetzt haben Sie sehr häufig den Artikel 5 Absatz 3 Freiheit und Forschung und Lehre erwähnt. Und Sie sind ja Grundrechteträger, die Institution ist das. Jetzt fragt man sich teilweise, wir haben ja eifrige Debatten über das Thema Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, die auch jetzt nicht nur auf Autonomie sich beziehen, sondern die Frage auf die Wissenschaftsfreiheit an sich und in Bezug auch auf der Diskussionskultur gewisse Risiken sehen. Wie gefährdet sind Wissenschaftsfreiheit und der kritische Dialog an deutschen Hochschulen?
Also ich würde da nicht hysterisch werden. Das ist angemessen, hysterisch zu werden nie, aber es ist angemessen, besorgt zu sein, wenn Sie auf amerikanische Universitäten schauen, die ja in erheblichem Maße abhängig sind von der Zustimmung ihrer Kunden und Kundinnen, die wirklich Kunden und Kundinnen sind, weil sie dort Lehre kaufen, also die Studierenden, und versuchen, sich entlang dieser Erwartungen zu hangeln. Das ist kein Vergnügen für Hochschulleitungen. Die Situation haben wir nicht. Wie immer schwappt natürlich auch ein Teil dieser Erfahrungen, die dort gemacht werden, nach Europa hinüber, aber nicht in dieser extremen Form. Natürlich gibt es mal übermütige Erwartungen an Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Das sind einzelne Fälle. Sie könnten sie alle aufzählen. In Berlin finden sie statt, in Frankfurt haben sie stattgefunden. Daraus würde ich aber nicht eine grundlegende Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit ableiten. Aber aufmerksam zu bleiben ist wichtig und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, wenn es nötig ist.
Es ist insofern interessant, ich würde gerne nachfragen, ich habe Sie auch, andere auch, relativ heftig kritisiert, als es um einen Physiker ging an der Uni Hamburg, der, was über den Ursprung des Coronavirus geschrieben hat und nach Meinung vieler so ein bisschen sehr stark an der Stelle spekuliert hat. Und Sie haben das sehr prominent als Aussage der Universität oder als Kommunikation der Universität präsentiert. Würden Sie das heute nochmal so machen im Sinne der Wissenschaftsfreiheit oder haben Sie daraus was gelernt?
Ich habe gelernt, dass man es noch stärker machen muss, denn wir haben die Verpflichtung, dafür einzutreten, dass niemand daran gehindert wird, und zwar ganz unabhängig davon, ob etwas sein Fach ist oder nicht, daran gehindert wird, sich zu wissenschaftlichen Fragen zu äußern. Das ist ja gerade das Erfolgsmodell. Und in diesem Fall war es von besonderer Wichtigkeit, für mich auch übrigens deswegen, weil ganz am Anfang dieser Debatte mich ein berühmter Wissenschaftler anrief und sagte, ja, also das sollte ich mal lieber nicht kritisieren, das würde die Finanzierung dieser Art von Forschung gefährden. An der Stelle war mir klar, es muss dringend etwas gesagt werden. Sowas hat es leider schon öfter gegeben, auch in den 30er Jahren. Mit anderen Worten, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich habe den Verdacht, da könnte etwas dran sein an der berühmten Laborhypothese, wenn das so ist, müssen wir uns künftig anders verhalten, dann ist das völlig egal, aus welcher Disziplin der kommt und wie er es vorträgt und wie er das nennt, sondern es muss zur Reflexion gebracht werden. Und im Übrigen habe ich ja lesen können, dass die Zeit, die das damals auch kritisiert hatte, inzwischen unter dem Titel Wiesendangers Genugtuung berichtet hat, dass die WHO diese Hypothese ja nun auch für genauso wahrscheinlich wie die anderen erklärt hat.
Das war also richtig. Da fügt sich ja alles wieder zusammen. Es gibt ja diese boshafte Bezeichnung der heutigen jüngeren Generation, Generation Snowflake, die Generation Schneeflocke. Haben Sie das Gefühl, so ein richtig schöner Streit, eine anständige Diskussion zwischen unterschiedlich verorteten Kontrahentinnen ist heute gar nicht mehr möglich, weil alle immer unglaublich Angst haben, dass sie möglicherweise irgendwelche Regeln verletzen?
Ja, da ist was dran. A precious snowflake. Everybody is a precious snowflake. Das wird sich auch widerlegen. Das ist in der Tat eine Generationenfrage. Das heißt aber nicht, dass man für das Agonale eintreten muss. Also die Widersprüchlichkeit der Streit, weil es dann lebendiger ist oder spannender ist, das ist nicht sinnvoll. Nicht jede These bedarf einer Gegenthese. Die Auseinandersetzung über etwas Gefundenes oder über etwas, was für richtig gehalten wird, ist notwendig. Nur so finden wir ja Wahrheit in dem Hin und Her. Und insofern würde ich das dann auch nicht als Streit bezeichnen, sondern tatsächlich als Austausch über eine Sache. Und die ist natürlich dringend nötig. Wenn die verwechselt wird mit Streit, dann mag das vielleicht an der Sensibilität der Betrachter liegen. Aber das ist in Wissenschaft kein Streit. Das ist vielleicht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, ein Meinungsstreit, wenn man so will, aber ja nicht ein gar am Ende gewalttätige Auseinandersetzung.
Wir haben einiges von Ihren Standpunkten, Kommentaren gehört und gelesen. Jetzt frage ich Sie, gibt es auch besonders schöne Erinnerungen? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, Mensch, die habe ich noch viel zu wenig erwähnt. Das waren so wunderbare Dinge, die da in meinem Leben passiert sind.
In meinem Leben sicher, aber die sind nicht alle mitteilbar, jedenfalls nicht in meinem Podcast. Was die berufliche Funktion angeht, muss man natürlich fragen, ob die Bezeichnung schön darauf passt. Man übt einen Beruf aus und das ist zufällig der Hochschulleitung. Das macht man ja nicht, weil man hinter schönen Ereignissen hinterher ist oder schönen Erlebnissen, aber sie ergeben sich manchmal am Rande mit. Für mich sind die Ereignisse, die übrigens nicht schön, aber aufregend sind, eigentlich immer die interessantesten gewesen, wenn eine Hochschulleitung, wenn man selbst gefordert ist, es passiert überraschend etwas, wo sofort gehandelt werden muss. Die Pandemie am Anfang war so ein Beispiel. Wir mussten Studierende aus dem Himalaya zurückholen. Wir hatten eine Studierendengruppe in einem Gefecht in Ruanda, wo die Bürger dort sagten, die haben die Pandemie hierhin gebracht und solche Geschichten. Das heißt, wo sehr schnell konzentriert gehandelt werden muss und nicht diskutiert werden kann, sondern es muss gehandelt werden. Deswegen liebe ich zumindest aus der Ferne den Beruf des Chirurgen. Da kommt ein zerlegter Motorradfahrer auf den Tisch. Es muss gehandelt werden, es wird nicht diskutiert. So, natürlich hat man die Verantwortung. Das ist vollkommen klar. Das war hier zum Beispiel bei G20 so, bei den Übergriffen. Das war ja alles andere als gemütlich. Und wenn ich so das zusammenzählen soll, hat es vielleicht 10 solche Ereignisse gegeben, Berlin und Hamburg zusammengerechnet. Die zehren an den Nerven. Das ist sehr anstrengend und kraftzehrend. Aber man ist sehr bei sich und in der Welt gleichzeitig.
Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Arbeit auch Ihre Rolle als Bildungsforscher, als Erziehungswissenschaftler geblieben? Ist das in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr in den Hintergrund getreten? Sie waren ja noch lange Vorsitzender beim Aktionsrat Bildung zum Beispiel. Man könnte auch sagen, einiges, was Sie in Hamburg angestoßen haben, kommt aus der Perspektive eines Erziehungswissenschaftlers heraus. Wie wichtig ist Ihnen diese Disziplin geblieben in Ihrer Tätigkeit?
Also zunächst mal, ich bin immer noch Vorsitzender des Aktionsrats Bildung, der jedes Jahr ein Jahresgutachten macht. Das, was jetzt im April erscheint, wird sich mit dem Thema Resilienz des Bildungssystems und der Individuen in dem Bildungssystem befassen. Aus der Corona-Krise können wir ja sehen, dass das Bildungssystem offenbar nicht vorbereitet ist auf Krisen. Also mit anderen Worten, die Arbeit daran geht weiter. Ja, die Gutachten, die wir machen, enthalten auch immer ein Hochschulkapitel. Und insofern ist das sehr nah auch an dem Stand der empirischen Forschung zur Bildung in den Hochschulen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, wenn Sie etwa sich den Bologna-Prozess anschauen, ich habe ja versucht, mit sehr viel Kraft das abzuwenden, was natürlich eine Selbstüberschätzung gewesen sein könnte, wenn man das so geglaubt hätte. Aber auf jeden Fall in Hamburg die vorgefundenen extremen Regulierungen im Rahmen des Bologna-Prozesses wieder zurückzudrängen. Das ist gelungen. Wir haben seinerzeit 100 dieser Regelungen einfach für uns außer Kraft gesetzt und gesagt, das machen wir nicht, egal was da drin steht. Ich halte das weiterhin für eine absolute Fehlorientierung, die da damals beschlossen worden ist, weil sie nämlich die Aufgabe der Universität, allgemeine Menschenbildung zu leisten, die auch eine ihrer Aufgaben ist, durch Wissenschaft, also Persönlichkeiten, die durch die Arbeit am Erkenntnis und Wahrheit gebildet werden, weil sie diese Aufgabe außer Kraft setzt und im Grunde sich transformiert hat in vielen Bereichen, nicht in allen, zu einer Berufsschule.
Ich musste gerade dran denken, das war auch ein Thema, über das wir uns in den Jahren immer mal wieder unterhalten, diskutiert, auch manchmal gestritten haben, dieses Thema Bologna. Da könnten wir jetzt noch mal 2 Stunden mit füllen, aber ich würde gerne eher noch mal am Ende den Blick nach vorne, einen Ausblick gerne mit Ihnen machen. Was erwarten Sie sich, was wünschen Sie sich von der Politik in den nächsten Jahren? Und ich möchte Ihnen trotz der offenen Frage ein Stichwort mit auf den Weg geben. Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, Stichwort Ich bin Hanna zum Beispiel. Ist das ein Thema, wo Sie vielleicht auch gerne Akzente in der Politik sehen würden? Ansonsten aber ganz offen gefragt, aber das Thema hätte ich gerne noch von Ihnen irgendwie angesprochen.
Also, was die Politik angeht, das Erste ist, dass sie sich nicht aus der Wissenschaft verabschiedet, sondern sich eher daran orientiert, dass das nötig ist, haben wir jetzt erlebt, und dass ihr, der Wissenschaft, die Bedingungen geschaffen werden, das auch zu tun, sowohl ökonomisch als auch strukturell. Politik und Wissenschaftspolitik insbesondere, weil Wissenschaft in langen Zeiträumen denkt, Wissenschaftspolitik insbesondere, muss Verhaltenssicherheit zeigen. Es darf nicht sein, dass alle 4 Jahre wegen des Wechsels einer Legislaturperiode dann wieder alles neu gemacht wird. Dann kann man nicht anfangen, langfristige Forschungen zu machen, zum Beispiel solche wichtigen Dinge wie Klimafolgenforschung und so weiter. Kontinuität also und Verhaltenssicherheit. Was die Frage der Perspektivität des Berufswissenschaftler oder Wissenschaftlerin angeht, habe ich vielleicht eine Auffassung, die was mit meiner Lebensalterserfahrung zu tun haben muss. Diese Debatte hatte es Mitte der 70er Jahre schon mal gegeben. Seinerzeit hat man ja mit Blick auf das, was man später als prekäre Verhältnisse bezeichnen würde, gesagt, nein, es darf diesen Typus befristeter Mittelbau nicht geben, sondern alle sind zu überführen. Hamburg war ja ein besonders schlimmes Beispiel dafür, zu überführen in Professurenpositionen. Das heißt, eine Karriere als Wissenschaftler kalkulierbar zu machen, ist nicht selbstverständlich. Das Wort Karriere mal einen Moment weggelassen. Wissenschaftler sind keine Laufbahnbeamten. Dann sollten Sie sofort aufhören mit diesem Beruf. Das ist die falsche Erwartung. Es muss ein Risiko bleiben. Nur unter diesem Risiko kann man kreativ sein. Stellen Sie sich vor, wir würden Künstlern eine sichere Karriere verschaffen wollen. Das ist eine absurde Idee. Insofern kommt es darauf an, dass diejenigen, die ihre Zukunft nicht vorhersehen können, aber vorhersehen können, dass sie wahrscheinlich nicht im Wissenschaftssystem landen werden, dass für die Perspektiven außerhalb zumindest des universitären Systems geschaffen werden. Denn es gibt ja nun jenseits der Universitäten viel mehr Beschäftigungsverhältnisse für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als in den Universitäten. Also eine gewisse Risikobereitschaft muss schon dabei sein, sonst ist man für diesen Beruf nicht geeignet.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, an der Stelle sehen Sie gar nicht viel Reformbedarf.
Nein, das sehe ich absolut nicht, vor allen Dingen aus einem ganz bestimmten Grunde. Wenn man hergehen würde und man würde bei ja ständig begrenzten Mitteln sehr viele Dauerbeschäftigungsverhältnisse, darum geht es ja, schaffen, wäre die nachwachsende Generation innerhalb von 5 Jahren chancenlos, weil für sie gar keine Positionen mehr da wären. Diese Idee von, sagen wir mal, Karrieren im Wissenschaftsbereich ist ja auch wieder ein Import aus den USA, wo aber die nachwachsende Generation ihre Promotion in Stipendien vollziehen und nicht in Beschäftigungsverhältnissen. In Deutschland hat man den Weg gewählt, Promovierende mit Beschäftigungsverhältnissen zu versehen, um auf billige Weise an Lehre zu kommen. Da muss man ja mal ehrlich mit sich sein im politischen Bereich. Wenn das alles Professuren sein sollten, das würde richtig teuer werden.
Aber das kann man ja fordern, dass es teuer wird.
Ja, aber fordern kann man viel, aber das ist nicht realistisch. Das kann man sich gerne ausrechnen, was sowas kosten würde. Dieses Denken in Etappen sozusagen, das haben Sie ja über die Schritte von Assistant Professor, Associate bis hin zum Full Professor. Und Sie haben dort selbst einen Selektionsmechanismus. Nur 50% von denen, die als Assistant Professor starten, landen in den USA auch tatsächlich in einer Vollprofessur. Und der Rest fällt aus dem System oder verharrt sozusagen in einer Stufe als Associate, was ja nicht vergleichbar ist mit einer Besoldungsstufe, ne? Wie bei uns, W2, W3 und so weiter. Also mit anderen Worten, das ist der falsche Weg. Ich bin fürs Risiko. Glaube, dass das die Kreativität sicher unterstützt. Ich kann verstehen, dass man anders leben möchte, aber wer Sicherheit will, muss an einem Einwohnermeldeamt arbeiten.
Ihre wissenschaftliche Karriere ist auf jeden Fall jetzt demnächst dann zu Ende. Sie sind bis Ende, oder sage ich mal, die Karriere als Hochschulpräsident ist zu Ende, Ende Februar. Ist dann auch mal gut, Herr Lenzen, oder schade?
Nee, schade überhaupt nicht. Also dies ist jetzt eine Phase, die nun wirklich abgeschlossen ist. Aber wenn Sie danach fragen, ob es andere Projekte gibt, ja, reichhaltig, insbesondere Projekte, an denen wir gerade arbeiten, die stark öffentlich sind, mit Theatern, mit Kultureinrichtungen. Wahnsinn trifft Methode, wird weitergehen, aber mit neuen Elementen darin. Podcasts wird es geben und ich schreibe sehr gerne und es fällt mir relativ leicht, das zu tun. Ich werde also auch schreibend vielleicht wieder sichtbarer sein als nur in Podcasts, wo ich gefragt werde, was ich von diesem oder jenem halte.
Wir haben mit Wahnsinn trifft Methode angefangen. Wir hören mit Wahnsinn trifft Methode auf. Das war Dieter Lenzen bei uns zu Gast, der sich rund um das Thema Bildung, Wissenschaft, Hochschule bei uns geäußert hat. Er selber viele Jahre lang Präsident der unter anderem der FU Berlin und auch der Universität Hamburg. Wir hatten ganz am Anfang mal überlegt, immer Bildungsfunfacts auch zu präsentieren, die natürlich auch von unseren Gesprächspartnern hier präsentiert werden können. Und Herr Lenzen, Sie haben uns verraten, Sie haben so einen kleinen Funfact aus Ihrer Kindheit.
Ja, das ist richtig. Als Sie mich vorhin damit konfrontiert haben, fiel mir spontan, und ich bin neugierig über mich selber, warum mir das einfiel, ein, dass ich in den 4 Jahren, in denen ich in der Volksschule war, also die ersten 4 Jahre Schule, bevor man ins Gymnasium wechseln konnte, dass ich in diesen 4 Jahren viele, viele 100 Male auf einem Schulhof war und auch an einer bestimmten Stelle gestanden habe. Der Schulhof wurde unlängst ausgegraben, weil dort ein neues Haus gebaut werden sollte. Und man stieß auf eine Karolinger-Siedlung aus dem 8. Jahrhundert. Und just an der Stelle, wo ich immer stand, hat sich ein Wirtshaus befunden, dessen Fundament noch zu sehen ist. Ich fand, das ist eine gute Konvenienz zwischen der Lust am Leben und der Bildung die nicht nur notwendig, sondern auch erforderlich sein kann.
So sei es. Wir wollen jetzt nicht mit Prost aufhören oder Gaudiamus Igitur oder ähnlichen studentischen Devotionalien, sondern wir danken erstmal ganz herzlich. Und natürlich wollen wir auch Sie einladen, die Hörerinnen und Hörer, uns Hinweise zu geben, Informationen, auch zum Podcast Planet Tipps. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie immer wieder mit uns in Verbindung treten, am besten über die Webseite von Jan-Martin Viada. Ja, und das war's schon wieder für heute. Mein Name ist Patrick Honecker. Ich wünsche einen schönen Abend.
Ganz herzlich auch von meiner Seite, Herr Lenzen. Es hat viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, schreiben Sie uns gerne auch Debatten weiterführen, die wir im Podcast haben. Widersprechen Sie Herrn Lenzen, unterstützen Sie Herrn Lenzen und bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf den nächsten Gipfel der Bildung. Machen Sie es gut. Schönen Tag noch.
Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.